Ja, so wie wir sind, dürfen wir kommen. Der Herr wird dafür sorgen, dass wir uns verwandeln in sein Bild, dass wir uns verändern lassen. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Wir dürfen uns von ihm verändern lassen. Das ist das größte Geschenk, das ein Mensch erleben kann in seinem Leben. Von Gott selber bearbeitet werden. Herausgelöst aus all der Finsternis, die in seinem Innern ist, und verwandelt in das Wesen Jesu Christi. Aber so wie wir sind, dürfen wir kommen. Das ist ein großes Geschenk. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen. Wir danken dir, dass du der Sohn des lebendigen Gottes bist. Und wir danken dir, dass du uns den Vater gezeigt hast. Gott, den Allmächtigen, den dreimal Heiligen, allmächtigen Gott über allem, der ein unzugängliches Licht bewohnt, sagt dein Wort, wohin niemand gehen kann. Der unsichtbare Gott in diesem Licht und ja, der sichtbar geworden ist in dir, Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, der uns so nahe gekommen ist. Wir danken dir. Wir wollen dich heute Morgen anbeten. Darum kommen wir zusammen hier in diesem Raum und ja, haben Gemeinschaft miteinander und mit dir, damit wir dich anbeten, dich erheben und bekennen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass du allein der wahre Gott bist. Und du, Jesus Christus, der Erlöser und Retter, der Herr, und dass du bald wiederkommen wirst als Richter über diese Welt. Und dass wir dir gehören dürfen durch dein vergossenes Blut. Wir danken dir. Ja, Herr, wir wollen von Herzen sagen, ich komme zu dir, Herr. Wir danken dir. Sprich du durch dein Wort. Herr, erquicke du unser Inneres, dass wir gestärkt werden können, dass wir zunehmen im Glauben, in der Festigkeit, im Vertrauen auf dich. Amen. Ja, das war ein herrlicher Psalm, der uns Richard vorgelesen hat. Ich habe mir diesen Psalm überschrieben. Ich versuche immer, zu jedem Psalm irgendeinen Titel zu geben. Oder eine Charakterisierung, das ist sehr interessant, wenn man das versucht. Da gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten, wie man das machen könnte. Diesen Psalm habe ich mir überschrieben mit ein Lied der neutestamentlichen Gemeinde. Das ist das, was mir entgegenkommt. Es ist ja auch ein messianischer Psalm. Wir sehen den Messias so deutlich darin, wie er bedrängt wird, wie er von den Feinden belagert wird. Wir werden heute auch davon noch wieder reden müssen. Aber das gilt genau auch für seinen Leib jetzt auf dieser Erde. Er ist im Himmel zu Rechten Gottes, bis er wiederkommt. Und er hat seinen Leib auf dieser Erde in Form der neutestamentlichen Gemeinden. Und es ist wie ein Lied der neutestamentlichen Gemeinde. Die Zeit ist fortgeschritten. Wir sind alt geworden. Die Zeit ist alt geworden. Und sehr bald bricht die neue Zeit an. Aber doch wird uns unser Herr nicht verlassen. Und sie kann nicht ausgelöscht werden, diese Gemeinde, wie der Herr prophezeit hat. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden und auslöschen können. Auch wenn sie noch so klein ist am Schluss. Sie wird, das ist mein Eindruck, kleiner und kleiner. Aber wir dürfen festhalten an seiner Verheißung, an seinem Schutz, an seiner Zusage, dass er uns durchträgt bis ans Ziel. Wir sind in Lukas 22. Wir haben vom Mahl des Herrn einiges jetzt gehört. Dieses eindrückliche Erlebnis auch für die Jünger war das so eindrücklich, ihren Herrn in diesem Moment zu erleben. In derselben Nacht werden sie ihn abholen. Verraten wird er werden, in derselben Nacht. um am nächsten Morgen mit beladen mit der Sünde der Welt am Kreuz einen furchtbaren Tod zu sterben. Um uns zu erlösen, um uns erretten zu können, um unsere Schuld zu bezahlen. Und in dieser Situation befinden sich die Jünger und der Herr hier. Und wir haben gesehen, wie er ihnen das Mahl ausgeteilt hat. Das Letzte, was er gesagt hat dazu im Vers 20, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und jetzt lesen wir weiter die nächsten drei Verse. Doch siehe, die Hand dessen, der mich verrät, ist mit mir auf dem Tisch. Und der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Und sie fingen an, sich untereinander zu befragen, welcher von ihnen es wohl wäre, der dies tun würde. Ich möchte noch sagen, der Titel der Predigt heißt Wahre Größe. Wahre Größe. Ja, was für eine traurige Tatsache. Mitten unter ihnen in dieser tiefen Gemeinschaft, in diesem bemerkenswerten Zeitpunkt, wo Christus sich so gesehnt hat zur Stärkung, zur Tröstung vor dem, was vor ihm stand, denn er war in allem ein Mensch, in seinen Gefühlen, in dem, was er wusste, was auf ihn zukommt. Und er hat das als Mensch gewusst. Was das bedeuten wird für ihn, in seiner menschlichen Schwachheit. Und in diesem Moment, diese tröstende Gemeinschaft mit den Jüngern, wissend, sein Verräter ist mitten unter ihnen. Einer der Jünger, dem der Herr seine ganze Zuwendung und Liebe geschenkt hat, all die Zeit, wo sie zusammengegangen sind. Judas Ischariot hatte sich selbst dem Satan als Instrument zur Verfügung gestellt. Das haben wir am Anfang des Kapitels gelesen, Vers 3. Es fuhr aber der Satan in Judas, der mit Beinamen Ischariot genannt wird, welcher aus der Zahl der 12 war. Und er ging hin und besprach mit den obersten Priestern und den Hauptleuten, wie er ihn an sie ausliefern wollte. Und sie waren erfreut und kamen überein, ihm Geld zu geben. Und er versprach es und suchte eine gute Gelegenheit. Und so weiter. Dass Satan in vollem Maß Besitz nehmen konnte von Judas, kam nicht aus dem Nichts. Das haben wir auch schon behandelt. Es hatte eine unheilvolle Vorgeschichte, wo Judas dem Feind Gottes mehr und mehr Glauben schenkte, bis sein Herz völlig verhärtet war. Gegen Christus. Gegen Christus, der neben ihm wandelte, von dem er so viel empfangen durfte. Unter der laufenden Predigt und Warnung des Herrn Jesus. Wir müssen uns das praktisch vorstellen. War das möglich? In unmittelbarer Nähe und Gegenwart zum Herrn und zu seiner Liebe ist das passiert in seinem Herzen. Jesus hatte ihn zu den Seinen gezählt, zu seinen Jüngern. Auch wenn er schon immer gewusst hatte, dass er ihn verraten und ausliefern würde. Er behandelte Judas Ischariot wie alle anderen Jünger, schenkte ihm seine Nähe, seine Liebe, gab ihm die Möglichkeit, geistlich und im Glauben zu wachsen, in seiner unmittelbaren Gegenwart. Der Mitjünger Petrus sagte nach der Himmelfahrt Christi über Judas Ischariot Folgendes. Ich lese aus Apostelgeschichte 1, Vers 16 bis 20. Das war unmittelbar vor dem Pfingstereignis, vor dem Herabkommen des verheißenen Heiligen Geistes, der in den Jüngern Wohnung nehmen wird. Ihr Männer und Brüder, es musste dieses Schriftwort erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat über Judas, welcher denen, die Jesus gefangen nahmen, zum Wegweiser wurde. Denn er wurde zu uns gezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Das bedeutet, das Vorrecht, ein Jünger Jesu zu sein. Dieses Vorrecht hatte er empfangen. Dieser erwarb einen Acker aus dem Lohn der Ungerechtigkeit. Und er stürzte kopfüber hinab, barst mitten entzwei und alle seine Eingeweide traten heraus. Und das ist allen bekannt geworden, die in Jerusalem wohnen, so dass jener Acker in ihrer eigenen Sprache Akeldama genannt worden ist, das heißt Blutacker. Denn es steht geschrieben im Buch der Psalmen, seine Behausung soll öde werden und niemand soll darin wohnen. Und sein Amt empfange ein anderer. Jahrhunderte vorausgesagt, prophetisch. Viele andere prophetische Hinweise finden wir im Alten Testament auf Judas Ischariot. Ich möchte nur eine Stelle aus den Psalmen noch lesen. Psalm 41, Vers 10. Die passt so gut in die Situation, wo wir uns hier befinden. In der Gemeinschaft zum Abendmahl, zum Mahl des Herrn, beim Essen, wo der Herr bildlich seinen Leib, sein Blut austeilt an die Jünger. Psalm 41, Vers 10 steht, auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Da ist ganz direkt Judas Ischariot gemeint. Es trifft dieselbe Aussage auf viele andere Menschen schon zu, die hinterrücks Gläubige verraten haben. Das hat sich tausendfach wiederholt. Wenn wir uns das vorstellen, er aß an meinem Tisch. Er hatte Gemeinschaft mit mir, die volle Liebe und Zuwendung. Und er hat die Verse gegen mich erhoben. Auch das müssen wir uns bildlich vorstellen. Was passiert, wenn man die Verse erhebt? Wie muss man stehen? Man steht vor demjenigen, den man schaden will. Völlig aus dem Nichts heraus und schlägt nach hinten. Das ist die Verse gegen mich erhoben. Hinterrücks. Trotz Erkenntnis beim Judas, trotz plötzlichem, nachdem er das alles gemacht hatte, Auftauchen von Reue in seinem Herzen. Er hatte Einsicht darüber, dass das, was er gemacht hat, völlig daneben war. Aber trotzdem hat er nicht Buße getan und Christus um Vergebung gebeten. Wir können ganz sicher sein, wenn er das getan hätte. Christus hätte ihm noch kurz vor seinem Tod am Kreuz vergeben. Ich bin fest überzeugt davon. Aber sein Herz war total verhärtet. Er wollte nicht Buße tun. Er erkannte seine Sünde, aber wollte nicht Christus um Vergebung beten. Lieber diesen schrecklichen Weg gehen. Wir lesen das in Matthäus 27. Ab Vers 3. Als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er verurteilt war, reute es ihn. Und er brachte die 30 Silberlinge den obersten Priestern und den Ältesten zurück und sprach: Ich habe gesündigt, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen: Was geht das uns an? Da sieh du zu. Da warf er die Silberlinge im Tempel hin und machte sich davon, ging hin und erhängte sich. Die obersten Priester aber nahmen die Silberlinge und sprachen: Wir dürfen sie nicht in den Opferkasten legen, weil es Blutgeld ist. Nachdem sie aber Rat gehalten hatten, kauften sie dafür den Acker des Töpfers als Begräbnisstätte für die Fremdlinge. Daher wird jener Acker Blutacker genannt bis zum heutigen Tag. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist, der spricht: Und sie nahmen die 30 Silberlinge, den Wert dessen, der geschätzt wurde, den die Kinder Israels geschätzt hatten, und gaben sie für den Acker des Töpfers, wie der Herr mir befohlen hatte. Das ist übrigens kein Widerspruch, wenn wir vorher von Petrus gehört haben, er kaufte sich diesen Acker dort, wo er sich erhängte. Es ist gemeint, durch die Hände der Pharisäer, der Elite, mit denen er verhandelt hatte, kaufte er schlussendlich diesen Acker mit diesem Geld. Wehe, hat Christus gesagt über ihn. Wehe. Wenn selbst Christus im engsten Kreis oder aus dem engsten Kreis angegriffen wurde vom Bösen, wird es auch seinen Jüngern, auch uns, nicht besser gehen. Wir lesen das auch in einem Wort des Herrn aus Johannes 15, 18 bis 21. Dort sagt er den Jüngern ganz offen und direkt: Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, ausgesondert habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe: Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, das heißt so viel wie: Haben sie mein Wort kritisiert, so werden sie auch das eure kritisieren. Und dann lese ich noch aus dem Lukas-Evangelium eine wichtige Stelle dazu, Lukas 6, Vers 22 und 23. Die Bibel ist so ehrlich und real und offen zu uns. Wenn wir Jesus nachfolgen, in aller Ernsthaftigkeit, ohne Kompromisse, dann wird das Reaktionen auslösen in unserer Umgebung. Und nicht nur gute, es wird auch gute auslösen. Aber wir werden wie der Herr zum Angriffspunkt für den Bösen, für Satan schlussendlich. Da steht: Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen. Da können wir Zeugnis ablegen davon, euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften verwerfen, um des Menschensohnes willen. Das ist Realität. Hunderte, Tausende, Zehntausende von Gläubigen haben das erlebt, bis hin zum Letzten erlebt, bis hin zum Umgebrachtwerden. Und ebenso musste auch Paulus der Gemeinde in Ephesus und damit allen wahren Gemeinden Christi prophezeien, dass es so sein wird, dass mitten unter ihnen Menschen sich instrumentalisieren lassen werden vom Bösen. Ich lese die Stelle dazu aus Apostelgeschichte 20. Die Abschiedsrede von Paulus an die Ältesten von Ephesus. Und zum Schluss sagt er ihnen dies. Vers 29 und 30. Denn ich weiß, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Gott hat es so bestimmt, dass es so sein wird. In seiner Allwissenheit und Weisheit. Und lässt es zu in dieser Welt, dass auch die Seinen, seine Herausgerufenen, seine Kinder, seine Gemeinden der Sünde und der Bosheit Satans ausgesetzt sind, um sich zu bewähren, um umso fester zu werden im Vertrauen auf ihren Herrn. Auch das ist hundertfach abgelaufen. Man hat die Gläubigen verspottet, verfolgt, getötet und es führte dazu, dass die Gemeinden wuchsen, dass die Gläubigen umso mehr gestärkt wurden. Paulus sagt das, Jakobus sagt es in seinem Brief. Bedrängnisse, Angriffe führen zu standhaftem Ausharren. Das wiederum führt zu Bewährung. Bewährung. Und das wiederum festigt die Hoffnung. Nämlich das wartende Wissen ist ja Hoffnung im Neuen Testament. Das wartende Wissen. Es kommt der Tag, wo alles endet. Und das wiederum, die Hoffnung, führt dazu, dass wir nicht zu Schanden werden. Und das wiederum führt dazu, dass die Liebe Gottes in uns wohnt in aller Fülle. Römer 5,5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das wiegt alles andere auf. All diese Tatsache, dass wir angegriffen werden, dass die Kinder Gottes, die Gläubigen Jesu Christi, durch alle Jahrhunderte verfolgt wurden, vielleicht mit einer großen Ausnahme oder mit einem starken Zurückfahren. Und das war im 20. Jahrhundert. Und jetzt ändert es sich dramatisch wieder. Christen weltweit werden massiv verfolgt. Aber die Tatsache, dass wir gar nicht sterben können, unser Leib kann sterben, den kann man verderben. Aber dass die Liebe Gottes in uns wohnt, noch mehr, Gott selber, sagt der Herr Jesus, hat mit ihm zusammen, mit dem Sohn, Wohnung in uns genommen. Es gibt immer noch einen Tempel Gottes auf dieser Erde. Der in Israel wurde zweimal schon zerstört. Und dort gibt es keinen Wohnort Gottes im Moment in seinem erwählten Volk. Es wird ihm wieder einen geben. Trotzdem gibt es einen Tempel Gottes auf der Erde. Und der bist du und ich, wenn wir ihm gehören, wenn wir sein Kind sind. Und der ist auch die Gemeinde, der Tempel des lebendigen Gottes. Ja, es gehört zu Gottes Heilsplan, diese Tatsache, dass Christus aus dem engsten Kreis verraten wurde, angegriffen wurde, dass die Gemeinde dasselbe Schicksal haben wird. Das gehört zu Gottes Heilsplan, den er im Voraus festgelegt hat. Das deutet uns Vers 22 in Lukas 22 an, der erste Teil, wo Christus sagt, und der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es festgesetzt oder bestimmt ist. Da spricht er von diesem Plan, von diesem Ratschluss Gottes. Das ist etwas vom Herrlichsten, mit dem man sich befassen kann, über die ganze Bibel, der Heilsratschluss Gottes, der Heilsplan Gottes. Es gibt auch ein schönes Wort dazu im Griechischen, Spoulē. Das kommt eigentlich, das bedeutet Ratschluss, eben auch Heilsplan. Und es kommt eigentlich vom Wortstamm her, vom Wort Wille, Wollen. Der Ratschluss Gottes ist sein Wille. Das hat er so festgesetzt, das wird er, will er tun. Und er hat ihn schon zu einem großen Stück erfüllt. Die letzte Erfüllung, der letzte Teil steht noch aus seines Heilsratschlusses. Aber das war sein Wille von Ewigkeit her, dass er selber als Sohn Gottes, Jesus Christus, sich von einer verlorenen und verdorbenen Menschheit ans Kreuz schlagen ließ, beladen mit der Sünde der Welt, damit jeder Mensch, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, den Fängen Satans entrissen wird und ewiges Leben empfangen darf. Es gibt kein größeres Glück für uns Menschen als dieser Ratschluss Gottes, dieser sein Heilsplan, sein Wille. Ich lese auch dazu aus der Pfingstpredigt von Apostel Petrus aus Apostelgeschichte 2, Vers 22. Da hat er das den Männern von Israel verkündigt, die so gestaunt haben, was da passiert ist, als der Heilige Geist auf die Gläubigen kam und sie diese Manifestationen bezeugen konnten, dass die plötzlich in Sprachen redeten, die sie gar nicht kennen konnten, aber weil Jerusalem überschwemmt war mit den Diaspora-Juden aus allen möglichen Ländern, mit allen möglichen Sprachen. Diese paar wenige Gläubigen sprachen plötzlich alle ihre eigene Sprache und lobten Gott. Das Wunder der Pfingsten durch den Heiligen Geist. Und Petrus erklärt ihnen das alles und er sagt in Vers 22, ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde, durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst. Diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm, nämlich von dem Tod, festgehalten würde. Oh, wie herrlich! Christus hat den Tod besiegt! Was für eine herrliche Predigt von Petrus hier. Und dann auch noch in eine Seite weiter, Kapitel 4, Vers 27 und 28. Da wurde soeben Petrus und Johannes freigelassen, nachdem sie ausgehört und geschlagen wurden. Und die Gemeinde hat gebetet für sie, weil sie das gehört haben. Und da hören wir aus ihrem Gebet, dass sie sprechen. Die ganze Gemeinde, ich lese schon von Vers 26. Die Könige der Erde lehnen sich auf. Und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Ja, das meint Christus, wenn er sagt, der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es bestimmt ist. Wie es bestimmt ist. Gott hat seinen Ratschluss, seinen Heilsplan im Voraus auch festgehalten. Er hat sich festgelegt, und zwar in den Schriften. Im Alten Testament ist gemeint. Wir lesen das 1. Korinther 15. Gott hat sich absolut festgelegt. Er hat nicht einfach so unverbindlich etwas gesagt. Niemand kann es nachprüfen. Es ist nirgends festgehalten. Er hat es festgehalten. Darum ist das Wort Gottes so überaus wichtig. Wo ist irgendetwas Vergleichbares in dieser Welt wie das Wort Gottes, wo sich der lebendige Gott Jahrhunderte im Voraus festgelegt hat, durch Prophezeiungen, was passieren wird. Und jeder kann es lesen und kann es vergleichen mit dem, was passiert ist. Ich lese 1. Korinther 15, Vers 3. Das sagt Paulus zu den Korinthern. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe. Nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Nach den Schriften. So wie es die Schriften voraussagten, heißt das. Und dass er begraben worden ist. Und dass er auferstanden ist. Am dritten Tag, nach den Schriften. Das ist so herrlich, dieses nach den Schriften. Denken wir an Jesaja 53, wie das detailliert vorausgesagt ist. Denken wir an die vielen, vielen Psalmen, wo wir jedes Detail zum Tod Jesu Christi am Kreuz vorausgesagt finden. Wahrhaftig, nach den Schriften. Wo in der Welt ist annähernd nur irgendetwas Vergleichbares? Dann lesen wir den Vers noch einmal im Kapitel 22, Lukas 22, 22b, wo er sagt, aber wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Wehe dem Menschen! Und Matthäus in seinem Bericht zum gleichen Ereignis fügt noch zu, es wäre für jenen Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Nicht sein physischer Tod war das Schrecklichste, von dem wir gelesen haben, wie er sich erhängte und dann runterfiel, wie schrecklich, furchtbar. Nicht das war das Schrecklichste, sondern das, was den Verräter in alle Ewigkeit erwartet. Ja, und jetzt ist natürlich große Unruhe unter den Jüngern. Das können wir uns auch wieder sehr praktisch vorstellen. Vers 23. Und sie fingen an, sich untereinander zu befragen, welcher von ihnen es wohl wäre, der dies tun würde. Wisst ihr was? Tatsächlich könnte es jeder sein von ihnen. Aber auch von uns. Jeder Mensch könnte es sein, der vor Gott nicht kapituliert wegen seinem sündigen Wesen, der nicht an Christus glaubt. Jeder Mensch könnte es sein, der das Gnadengeschenk der Errettung durch sein Blut nicht in Anspruch nimmt. Jeder solche Mensch verrät und verachtet Christus und sein Erlösungswerk. Nichts anderes als das. Es ist die Verachtung des Werkes Christi. Das brauche ich nicht. Das ist Verrat an dem, was Christus für mich, für uns auf sich genommen hat. Das ist ganz, ganz schlimm. Nicht die Art des Todes für Judas war das Schlimmste, aber das, was nachher kommt. Und das gilt für alle Menschen, die sein Erlösungswerk ablehnen. Das sagt die Bibel deutlich, sehr deutlich. Und jetzt passiert etwas Erstaunliches unter den Jüngern. Ich lese weiter im Vers 24 bis 27. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen. Wer von ihnen als der Größte zu gelten habe? Er aber sagte zu ihnen, also Christus sagte zu ihnen, die Könige der Heidenvölker herrschen über sie. Und ihre Gewalthaber nennt man Philanthropen, Entschuldigung, Wohltäter, steht hier, aber es ist dasselbe. Ihr aber sollt nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste, der Jüngere wörtlich, und der Führende wie der Dienende. Denn wer ist größer, der, welcher zu Tisch sitzt, oder der Bedienende? Ist es nicht der, welcher zu Tisch sitzt? Ich aber bin mitten unter euch wie der Dienende. Puh, was für eine Ermahnung und Predigt des Herrn. Aber es ist schon bezeichnend, nicht wahr? Unmittelbar nach dieser erschütternden Offenbarung wegen dem Verräter, was jetzt gleich passieren wird. Und nach dieser Unruhe, wer ist es wohl von uns? Unmittelbar danach offenbaren die Jünger sogleich das Böse, das auch in ihren Herzen sitzt. Nämlich das Streben danach, größer, wichtiger, besser zu sein als die anderen. Und es ist nichts anderes als der Stolz und die Sünde, ja, das Wesen Satans im Innern des Menschen. Nichts anderes. Als das kommt hier ungeschminkt zum Ausdruck. Was für eine Aussage des Herrn hier in Vers 25. Die Könige der Heidenvölker herrschen über sie und ihre Gewalthaber nennt man Wohltäter. Und dann sagt er, ihr aber. Dass wir das richtig verstehen. Er spricht nicht einfach von den bösen Herrschenden. Und Königen und Machthaber. Er spricht auch von ihnen. den Jüngern, weil sie haben genau dasselbe Herz wie alle anderen Menschen. Wir wollen noch die Parallelstelle in Markus, wo die gleiche Situation beschrieben wird, lesen, wie es der Herr dort sagt. Markus 10, Vers 42. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken, und dass ihre Großen Gewalt über sie ausüben. Wie zutreffend! Genau so ist es. Die meisten Fürsten, Könige, Regenten sind oder werden zu Tyrannen, die auf die eine oder andere Art ihre Macht missbrauchen. So schön formuliert, sie gelten als Herrscher. Das will eigentlich heißen, als Vorbilder. Das ist das, was sie sein sollten. Herrscher für das Volk. Vorbilder für das Volk. Sie gelten als Herrscher. Aber spätestens in der Machtposition werden sie zu gierigen Egoisten und Machtmenschen. Dieses Muster ist im Innersten des Menschen tief verankert. Dieses Streben, sich einen Namen zu machen, größer, wichtiger und besser zu sein, sich zu erheben über die anderen. Und es führt direkt zur Unterdrückung der anderen, zu Machtmissbrauch, zu Gier, zu Hass, zu Neid, zu Mord. Unaufhaltsam geht diese Spirale. Wie deutlich können wir doch dies heute beobachten, wo mehr und mehr die lange humanistische, gepflegte humanistische Fassade des 20. Jahrhunderts langsam überall mehr und mehr abfällt. Und das wahre Gesicht für diejenigen, die Augen dafür haben, zu erkennen ist von den Regenten. Es spielt, das müssen wir uns bewusst sein, es spielt überhaupt keine Rolle, welche Partei an der Macht ist. Ob rechts oder links oder was auch immer. In der Praxis regieren sündige, egoistische Menschen, die diesen Weg genau gehen werden. Und so zieht sich dieses Muster auf allen Ebenen seit dem Sündenfall durch die ganze Menschheitsgeschichte und hat die schrecklichsten Opfer schon gefordert. Es wird alles aufgearbeitet werden. Jeder Tropfen Blut, der vergossen wird, wird aufgearbeitet werden. Es ist eben das Wesen Satans, mit dem der gefallene Mensch imprägniert wurde. Und es ist einfach eine blanke Lüge, der Mensch sei eigentlich in seinem Innen gut. Eine blanke Lüge. Wie zutreffend ist diese Aussage? Ihre Gewalthaber nennt man Wohltäter. Diese heuchlerische Verdrehung. Wir kennen einige solche Wohltäter, die sich selber so benennen in der heutigen Zeit. Auf allen Ebenen, in jeder Gemeinschaft von Menschen, läuft es immer wieder nach diesem Muster. Eben weil der Mensch so ist. Und so verstehen wir jetzt dieses Gebot des Herrn sehr gut hier in Vers 26. Ihr aber sollt nicht so sein. Nicht so sein. Damit sagt er, auch unter euch, auch unter den Gläubigen, beziehungsweise den Gemeinden, wird es Führende geben. Und ist die Möglichkeit völlig real, dass das Gleiche passiert, wie das, was eben im Menschen verankert ist. Auch unter euch. Aber es muss Führende geben. Das hat Gott so festgelegt. Er ist nicht ein Gott der Anarchie, sondern der Ordnung. Aber es soll unter den Christen, unter den Gläubigen, in den Gemeinden gerade das Umgekehrte gelten als in der Welt. Matthäus 20 lese ich, Vers 26. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Könnte auch übersetzen, als Loskauf für viele. Gerade umgekehrt soll es sein. Er selber, Christus, ist unser Vorbild, wie wir miteinander umgehen sollen. Es ist nicht falsch, groß werden zu wollen, übrigens. Es ist nicht falsch, groß werden zu wollen. Aber bei Christus, in seiner Gemeinde, bedeutet dies, groß zu sein im Dienen. Groß zu sein in wahrer Demut. Groß zu sein in der Gesinnung Christi. Sich selber zurückzunehmen. Den anderen höher achten als sich selber. Lese die Stelle aus Philipper 2, wo uns eben dieses Vorbild Jesu Christi in dieser Beziehung so deutlich vorgestellt wird. Philipper 2, da ermahnt Paulus die Philipper, Kapitel 2, Vers 3, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut. Achte einer den anderen höher als sich selbst. Und jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des anderen, wie er ihn fördern kann, ihm helfen kann, ihm geben kann. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Hier hören wir eigentlich das außergewöhnlichste Gebot der ganzen Bibel. Ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Und dann wird beschrieben, was er für eine Haltung hatte. Der, als er in der Gestalt Gottes war, das heißt so viel wie in der Machtposition Gottes, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst. Das heißt das Verb, er entleerte, er entblößte sich selbst. Er löste sich selbst von diesem Vorrecht der Gottgleichheit. Nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie der Mensch, wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, eben physisch, als ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Wahre Größe bedeutet also sogar, sich selbst zu erniedrigen und Gott gehorsam zu sein bis zum Äußersten. Bis zum Äußersten. Ich möchte einfach zum Schluss noch ein paar Stellen zu dieser Wahrheit, zu der wahren Größe lesen. Zuerst aus dem Lukas-Evangelium. Da hat es so viele Stellen, die diese Wahrheit bekunden und bezeugen. Lukas 14, Vers 11 sagt der Herr genau dies zu den Jüngern. Jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Viele, viele Menschen werden erniedrigt werden. Jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und für den Zusammenhang lese ich noch die Verse vorher, ab Vers 7. Er sagte aber zu den Gästen, er war eingeladen zum Essen, ein Gleichnis, da er bemerkte, wie sie sich die ersten Plätze aussuchten, und sprach zu ihnen: Wenn du von jemand zur Hochzeit eingeladen bist, so setze dich nicht auf den obersten Platz, damit nicht etwa ein vornehmerer als du von ihm eingeladen ist. Und nun der, der dich und ihn eingeladen hat, kommt und zu dir sagt: Mache diesen Platz. Und du dann beschämt den letzten Platz einnehmen musst. Genau das wird tausendfach passieren. Tausendfach. Ich rede von den Christen, von den Gläubigen. Sie haben mit dem hohen, obersten Platz gerechnet. Und sie landen auf dem letzten Platz. Sondern wenn du eingeladen bist, so geh hin und setze dich auf den letzten Platz, damit der, welcher dich eingeladen hat, wenn er kommt und zu dir spricht: Freund, rücke hinauf. Dann wirst du Ehre haben von denen, die mit dir zu Tisch sitzen. Wie umgekehrt sind die Verhältnisse im Reich Gottes. Wie völlig umgekehrt. Kapitel 18, Lukas Evangelium 14, das kennen wir auch gut. Ich sage euch, das ist über den Zöllner, der seine Schuld sieht und sein Haupt senkt im Tempel und sagt: Gott sei mir Sünder gnädig. Und Christus sagt über ihn: Dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab. Im Gegensatz zu jenem, dem Pharisäer, der sagte: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so schlecht bin wie die anderen. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und noch eine letzte aus dem Lukas-Evangelium bezeichnende Aussage des Herrn, Kapitel 16, Vers 15. Und hier spricht Christus zu den Pharisäern, zu denen, die ihn immer angegriffen haben: Ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Aber Gott kennt eure Herzen. Denn was bei den Menschen hoch angesehen ist, das ist ein Gräuel vor Gott. Stellen wir uns auch das ganz praktisch vor, was Christus hier sagt. Wir könnten vieles aufzählen, was die Menschen sehr hoch gewichten. was für sie eine hohe Priorität hat, wo sie hinaufschauen, sich sehnen, wenn sie auch dort sein könnten. Und was sagt Christus? Diese Plätze sind ein Gräuel in den Augen Gottes. Das sagte er den Pharisäern, die nach all dem trachteten, was Gott ein Gräuel war. Dann möchte ich noch zwei Stellen aus dem Römerbrief lesen. Römer 12, Vers 3. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Nicht höher von sich denken, auf Bescheidenheit bedacht sein. Das ist unsere Lebensregel. Und er betont das einige Verse weiter im Vers 16 noch, von Römer 12. Seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Was für ein Gebot auch wieder, was für ein herrliches Wort. Haltet euch herunter zu den Niedrigen. Ich möchte das tun. Ich bitte meinen Herrn, dass er mir hilft, mit dieser Haltung zu leben. Ich will mich zu den Niedrigen halten. Die Zeit ist um. Ich möchte nur noch aus dem Gedächtnis zitieren, 1. Petrus 5, 5, dort steht, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Zitate aus dem Alten Testament. Jakobus, glaube ich, ist es ja, der genau dasselbe wiederholt. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Dem Demütigen. Ich wünsche mir von Herzen für uns alle, für mich, wahre Demut. Nicht Fassadendemut, so ein frommer, schöner, süßer Anstrich, ganz demütig. Nein, von innen heraus, aus dem Herzen, eine Haltung der Demut. Genauso, wie uns Christus das Vorbild gibt. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das sagt der Gott über aller Höhe, über alles erhabene Gott und Mensch, Jesus Christus. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Darum hat ihn Gott erhöht. Lesen wir auch im Philipperbrief dort bei dieser Stelle. Über alle Maßen erhöht. Und jedes Knie wird sich beugen vor ihm. Jede Zunge wird bekennen, dass Christus der Herr ist. Ja, es gäbe noch viele wichtige Stellen. Die Zeit ist um. Ich möchte die letzte zum Schluss uns noch vorlesen. Wir haben vom Wohnort Gottes gesprochen. In Gottes Heilsplan war immer vorgesehen, eine Wohnstätte unter den Menschen zu haben. Und das wird sich erfüllen in der Ewigkeit. Und es hat sich teilerfüllt, als die Herrlichkeit Gottes im Tempel wohnen konnte in Jerusalem, bis die Herrlichkeit den Tempel verlassen musste, wegen der Sünde und der Bosheit des Volkes. Und es ist wieder gekommen, die Herrlichkeit Gottes. Am Pfingsten haben wir auch kurz vorher gelesen. Da kam die Herrlichkeit Gottes wieder herab auf die Gläubigen, in ihre Herzen. Und so sind wir der Tempel des lebendigen Gottes. Aber in Jesaja steht ein überaus wichtiges Wort. zu diesem Wohnort, zu diesem Tempel Gottes. Es ist völlig anders, als diese Welt es formulieren würde, als wir erwarten würden. Jesaja 57, Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich. Und bei dem der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Das ist unser Gott, erhoben über alle Höhen, und er wohnt bei den Nichtigen, bei dem, was nichts gilt da vor dieser Welt. Bei den Niedrigen, bei denen, die zerbrochen sind an sich selber und Gott um Hilfe und Rettung anflehen. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du so ganz anders bist als alles, was diese Welt kennt, was im Herzen des natürlichen Menschen wühlt und sein Unwesen treibt. So ganz anders sind deine Grundsätze, Herr. Und wir danken dir, dass wir dich erkennen durften, dass du uns aus Gnade herausgelöst hast, aus diesem verdorbenen, schrecklichen, sündigen System und Wesen, das schlussendlich von Satan kommt. Dass du uns erlöst hast aus dem Reich der Finsternis und versetzt in dein Reich des Lichtes. Wir danken dir, Heiland, dass du unser Herr bist und uns führst und uns bearbeitest. Wir wollen dir hinhalten. Wir wollen nicht zurückziehen. Wir wollen sagen, ja, Herr, gehe du deine Wege mit uns, nicht unsere. Verändere du uns nach deinem Willen. Wir danken dir, treuer Herr, dass du sehr bald wiederkommen wirst. Das Böse hat bald seinen Höhepunkt erreicht, wo die Menschen in das Innerste des Lebens eingreifen, in das Genom und schrecklichste Dinge beginnen zu produzieren. Es kann nicht mehr lange gehen, Herr. Bitte setz dem ein Ende und komme bald. Amen.